NFDI for Biodiversity, das Konsortium der NFDI, also der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Und in unserem Konsortium geht es um Datenvielfalt für Artenvielfalt. Wir sind hier heute mit unserem dritten Podcast zu Rechtsfragen im Umgang mit Biodiversitätsdaten. Und dieses Mal geht es um das Umweltinformationsgesetz, das sogenannte UIG, das für den öffentlichen Bereich den Umgang mit Umweltdaten regelt. Von unseren Forschenden, von unseren Nutzenden tauchen häufig Fragen auf, was beinhaltet das Umweltinformationsgesetz genau, was regelt es und was sind in diesem Zusammenhang eigentlich alles Umweltdaten. Genau zu diesem Umweltinformationsgesetz wollen wir uns heute in unserem Podcast austauschen und wir sind wieder zu dritt. Ich bin Ortrun Band von NFDI for Biodiversity aus dem Bereich Training und mein Kollege Daniel Tschink ist auch mit dabei.
Ja, herzlich willkommen auch von mir.
Und wir freuen uns, dass Tom wieder mit dabei ist. Tom Witschers vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen in Berlin, dem UFU.
Hallo.
Ihr kennt unsere Runde schon, wenn ihr die beiden vorangehenden Podcasts angehört habt. Und wir steigen heute direkt ein mit unserem heutigen Thema, und zwar mit der Frage, wo und wie fallen denn eigentlich in Bezug auf Umwelt und Biodiversität Daten an?
Wir haben ja zum Glück in der ersten Folge schon den eher langweiligeren Teil dieser Frage beantwortet, nämlich was aus rechtlicher Sicht Daten sind. Da möchte ich vielleicht nur noch mal kurz rekapitulieren, dass Daten im Wesentlichen Informationen sind und dass es abhängig vom jeweils einschlägigen Gesetz ist, wie man Daten rechtlich definiert. Und wichtig ist dabei, dass beispielsweise auch analog festgehaltene Informationen über Arten als Daten gelten können. Und dann ist es so, dass über Umwelt und Biodiversität aufgrund der unglaublichen Mannigfaltigkeit von Natur und Umwelt natürlich extrem viele Daten anfallen. In dem Zusammenhang möchte ich einen Aspekt betonen. Die Basis für sämtliche Modelle und Indikatoren der Biodiversität, man könnte sogar sagen, die Basis für Erkenntnisse zur Entwicklung der Biodiversität, den Ursachen der Veränderungen und dem Handlungsbedarf, sind letztlich die im Feld erhobenen, qualitativ hochwertigen biologischen Daten. Also darum geht es letztlich. Man kann nun darüber diskutieren, wie sich Umwelt- und Biodiversitätsdaten zueinander verhalten. Das machen Rechtswissenschaftler gern. Zum Beispiel gibt es eine lange Diskussion darüber, welche Reichweite der Begriff der Umwelt hat. Aber für unsere Zwecke reicht es vielleicht festzuhalten, dass Biodiversitätsdaten zu den Umweltdaten gehören, aufgrund ihrer Spezialisierung jedoch einen eigenständigen Charakter haben. Biodiversitätsdaten beziehen sich speziell auf die Vielfalt von Leben in all seinen Formen, von genetischen Variationen bis hin zu Ökosystemen. Sie können beispielsweise durch Artbeobachtungen, genetische Analysen, Ökosystemmonitoring oder Wildtierüberwachung zustande kommen. Der Begriff der Umweltdaten ist hingegen weniger spezifisch als der Begriff Biodiversitätsdaten. Umweltdaten sind Informationen, die verschiedene Aspekte der natürlichen Umwelt wie Luft, Wasser, Boden, Klima und Landschaften erfassen und analysieren. Das können beispielsweise Daten über die Qualität der Luft oder des Wassers oder Daten über die Bodenbeschaffenheit sein. Aber auch Geodaten wie Satellitenbilder und Luftaufnahmen. Die liefern zum Beispiel Daten über die Landnutzung, die Vegetation etc.
Da würde ich kurz einhaken. Der Einsatz von Drohnen wird im Moment sehr, sehr viel gemacht, gerade um auch Biodiversität zu monitoren. Das heißt zum Beispiel, die Drohnen fliegen über ein Waldstück und erfassen dort die verschiedenen Arten. In welche Kategorie würde das fallen?
Ja, das ist halt der speziellere Begriff. Ich habe ja vorher gesagt, dass man das so oder so sehen kann. Man kann da feingliedrige Abstufungen vollziehen, aber an sich gehören Biodiversitätsdaten auch zu den Umweltdaten. Es ist aber einfach ein spezielles, charakteristisches Feld. Also die Antwort wäre beides. Es sind Umweltdaten, aber es sind im Speziellen Biodiversitätsdaten.
Das heißt, die Biodiversitätsdaten sind sozusagen eine Teilmenge der Umweltdaten.
Es gibt halt Gesetze, die speziell für Biodiversitätsdaten nur Geltung entfalten, die aber natürlich auch unter die Umweltdaten fallen. Aber beide Begriffe sind an sich gesetzlich nicht exakt definiert. Also es gibt die Umweltinformation im Umweltinformationsgesetz, aber das ist ja ein sehr spezielles Gesetz, das auch, glaube ich, für die meisten Bereiche jetzt gar nicht so relevant ist, die wir hier besprechen.
Tom, jetzt hattest du ja in deinen ersten Ausführungen zu unserer Einstiegsfrage ein recht weites Feld davon aufgemacht, was alles unter Umwelt- und Biodiversitätsdaten fällt. Sehr ketzerisch zusammengefasst ist es irgendwie fast alles, was man da draußen einsammelt. Die spannende Frage ist jetzt ja, wir haben ein Umweltinformationsgesetz, was das Ganze regelt. Wenn also unsere Forschenden, unsere Nutzenden, unsere Citizen Scientists im Feld unterwegs sind und solche Daten einsammeln, was müssen sie dabei beachten, natürlich mit Blick auf den rechtlichen Kontext?
Ja, das sind jede Menge Dinge zu beachten. Als erstes der Datenschutz. Also beispielsweise kann das relevant sein, wenn man eine Biodiversitätsdatenbank erstellt und Dateneingaben von Freiwilligen oder Studenten machen lässt. Dann muss natürlich da an die notwendigen Einwilligungen gedacht werden. Dann das Recht des geistigen Eigentums und des Urheberrechts. Also wir haben ja in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen, dass es das Recht des geistigen Eigentums gibt und das Urheberrecht. Beispielsweise müssen für Lizenzen für verwendete Software vorliegen und gewisse Kartierungen unterliegen dem Urheberrecht. Und man sollte sich auch vor Datenerhebung schon mit den grundlegenden Fragen auseinandersetzen, die wir das letzte Mal besprochen haben. Wie sollten die Daten nachgenutzt werden? Welche Lizenz nehme ich dafür? Müssen Verträge geschlossen werden oder müssen andere Sachen beachtet werden? Beispielsweise, was ist mit dem Fördermittelgeber geregelt und mit den Co-Autoren und so weiter? Und in dem Zusammenhang kann ich vielleicht auch nochmal dafür sensibilisieren, dass man sich darüber Gedanken macht, wie mit Daten über sensible Arten umgegangen wird, insbesondere wie sie zugänglich gemacht werden. Dann gibt es das spezielle Thema des Artenschutzrechts. Speziell für Biodiversitätsdaten, aber natürlich auch für einige Umweltdaten ist es wichtig, dass man die erforderlichen Genehmigungen zur Datenerhebung geschützter Arten und zur Forschung in Naturschutzgebieten oder geschützten Meeresgebieten einholt. Viele Arten und ihre Lebensräume unterliegen einem besonderen gesetzlichen Schutz und man darf nicht einfach mit der Datenerhebung loslegen. Allerdings gibt es Ausnahmen von diesem Schutz, insbesondere für Forschungszwecke. Und dafür gibt es sogenannte Ausnahmegenehmigungen. Wie die allerdings erteilt werden, ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Am besten informiert man sich darüber tatsächlich im Netz. Mit einer einfachen Suche findet man die Formulare eigentlich recht einfach. Dann gibt es noch das große und wichtige Sonderthema der grenzüberschreitenden Daten. Also wenn man im Ausland Biodiversitätsdaten erhebt, sollte man natürlich auch rechtliche, ethische und ökologische Standards bedenken. In dem Fall greift das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, die Convention on Biological Diversity oder kurz CBD. Und das hat drei Hauptziele: die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und die gerechte Verteilung der Vorteile, die sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergeben.
Angenommen, ich habe ein Projekt im Kopf. Und dafür brauche ich bestimmte Genehmigungen. Ja, ich möchte zum Beispiel im Naturschutzgebiet, im Wattenmeer, möchte ich Tiere sammeln, um deren Artverbreitung anzuschauen. Welche Institution, welche Ämter, welche Behörden muss ich da ansprechen? Wo finde ich diese Genehmigung und wo gibt es eventuell auch eine Anlaufstelle, wenn ich Fragen habe?
Ja, also im Bundesnaturschutzgesetz und in der Artenschutzverordnung. Und ich denke, es gibt für das Wattenmeer bestimmt auch noch eine bundesweite Verordnung und oder ein Gesetz, das weiß ich jetzt nicht. Steht meistens drin, dass die für nach dem Landesrecht zuständigen Behörden dafür zuständig sind, solche Genehmigungen zu erteilen oder eben Rechtsverordnungen zu erlassen, aus denen sich dann wiederum ergibt, wer zuständig ist. Das ist tatsächlich im föderalen System von Bundesland zu Bundesland verschieden. Allerdings für die Naturschutzgebiete und geschützten Meeresgebiete wird das in aller Regel eine obere Naturschutzbehörde oder eine ähnliche Institution sein. Aber das kann man halt tatsächlich nicht für jedes Land verallgemeinern. Aber das ist ja unwahrscheinlich, dass man zu einer Gemeinde gehen muss.
Das heißt, diese Zuständigkeiten, das variiert je nachdem, was ich für ein Projekt habe. Und ich muss mich auf jeden Fall darüber schlau machen, wer ist denn da eigentlich zuständig und mich eventuell auch durchfragen und schauen, welche Genehmigung brauchen die von mir oder möchten die von mir haben?
Genau. Allerdings verfügen die meisten Naturschutzbehörden über Internetseiten, vor allem die oberen Naturschutzbehörden. Und da findet man auch die notwendigen Informationen, also welche Formulare für welche Genehmigungen wo eingereicht werden müssen. Also es ist tatsächlich von der gesetzlichen Regelung recht komplex, aber in der praktischen Handhabung machbar.
Das heißt auch, wenn man dort dann Fragen hat, dann am besten direkt an die Behörde wenden, dort versuchen, jemanden zu erreichen, der im Einzelfall eine Antwort geben kann.
Absolut. Also es gibt in den oberen Naturschutzbehörden ja Referate mit Gruppen, die dann jeweils für gewisse Aufgabengebiete zuständig sind, und die Informationen darüber findet man im Netz. Da wird sich auch, also das hat wiederum dann mit dem Umweltinformationsgesetz zu tun, da ja solche Informationen Umweltinformationen sind und die müssen nach dem Umweltinformationsgesetz auch verbreitet werden.
Das ist ja dann schon die perfekte Überleitung zu unserem Kernthema und ist auch meine nächste Frage, um uns dahin zurückzuführen. Euer Austausch gerade hat ja gezeigt, wir bewegen uns hier nicht in einem rechtsfreien Raum. Wenn wir Daten in der Umwelt einsammeln, seien es analoge Daten, seien es digitale Daten. Und da kommt das Umweltinformationsgesetz ins Spiel, jenseits der anderen rechtlichen Kontexte, die du erwähnt hast, Tom. Was ist und was regelt das Umweltinformationsgesetz? Vielleicht kannst du uns dazu noch ein paar Informationen geben.
Ja, sehr gerne. Ich würde vorher noch darauf hinweisen, dass es nicht nur ein Umweltinformationsgesetz gibt, sondern es gibt ein Umweltinformationsgesetz des Bundes, das für alle Bundesbehörden und nachgeordnete Behörden gilt. Und jedes Bundesland hat nochmal ein eigenes Umweltinformationsgesetz. Allerdings weichen die nur in Nuancen vom Bundesumweltinformationsgesetz ab, aber betreffen natürlich dann die jeweiligen Landesbehörden. Es handelt sich beim Umweltinformationsgesetz um ein Informationsfreiheitsgesetz speziell für Umweltinformationen. Und es regelt im Wesentlichen den Zugang der Öffentlichkeit und die Verbreitung von Umweltinformationen. Es dient dazu, das Umweltbewusstsein zu schärfen, einen freien Meinungsaustausch und eine wirksamere Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltfragen zu ermöglichen und letztendlich so den Umweltschutz zu verbessern. Der Bürger soll sich zum Anwalt der Umwelt machen können. Da viele Umweltschäden erst zukünftige Generationen belasten, gäbe es sonst keine jetzt lebenden Kläger. Durch Transparenz und Öffentlichkeit soll die Bevölkerung und Umweltverbände in die Lage versetzt werden, Vollzugsdefizite und mögliche Gefahren, Probleme und neue Aufgaben zu erkennen. Man kann auch sagen, das UIG ist ein gutes Beispiel für einen gelungenen Einfluss des EU- und Völkerrechts auf das deutsche Recht. Denn es bricht mit der sogenannten Arkan-Tradition. Das ist, sage ich mal, ein Begriff aus der Mottenkiste, der das Verhältnis von Staat und Bürger, das von einer Geheimhaltungspraxis von Akten und Daten geprägt ist, bezeichnet. Deshalb weist das Umweltinformationsgesetz viele rechtliche Besonderheiten auf, die auch dem deutschen Verwaltungsrecht weitestgehend fremd sind. Zum einen werden öffentliche Stellen dazu verpflichtet, ihre Aufgaben betreffende Umweltinformationen aktiv zu verbreiten, wie wir vorhin besprochen haben, zum Beispiel im Hinblick auf notwendige Genehmigungen und Formulare für diese Genehmigungen. Das heißt also, es müssen nicht nur Informationen auf Antrag herausgegeben werden, sondern öffentliche Stellen müssen aktiv werden und die Öffentlichkeit informieren. Zum anderen, und das ist ganz wesentlich, steht jedermann ein materielles Auskunftsrecht zu. Und das bedeutet, es ist kein bloß verfahrensrechtliches Auskunftsrecht. Das ist untypisch für das deutsche Verwaltungsrecht. Ein materielles Recht ist nämlich selbst einklagbar. Alle Stellen der öffentlichen Verwaltung des Bundes sowie bestimmte private Stellen sind daher zur Herausgabe von Umweltinformationen verpflichtet. Und das Recht muss auch nicht begründet werden. Also es ist ein voraussetzungslos zu gewährendes Informationsrecht.
Das heißt, was kann ich machen, wenn ich Daten nicht bekomme?
Ich kann dann einen Antrag auf Herausgabe von Umweltinformationen stellen. Man kann eine Anfrage per Mail auch als Antrag nach dem UIG werten, aber das obliegt natürlich dann dem jeweiligen Sachbearbeiter. Man ist halt auf der sicheren Seite, wenn man das förmlich stellt, aber man braucht dafür kein Formular zu benutzen. Man kann einfach in einer E-Mail schreiben, dass man einen Antrag auf Herausgabe von Umweltinformationen stellt.
Ich denke, Daniel, damit hast du was Wichtiges angesprochen. Wir haben ja aus gutem Grund in unserem Konsortium auch einige Landesämter als Partner mit drin. Denn es ist ja gar nicht so einfach für die Landesämter, die Daten, die eingesammelt werden, auch wirklich zu bekommen. Weil ganz in der Praxis ist es so, es werden gewisse Institute, es werden gewisse Firmen engagiert, um beispielsweise im Kontext von Planungsprozessen Daten einzusammeln und zu erheben. Diese Daten müssen ja auch irgendwie zu den Ämtern kommen, die sie dann auf Anfrage herausgeben. Und das ist dieser ganze spannende Komplex, die Lieferung von Firmendaten an ein Landesamt. Das heißt, Tom, vielleicht könntest du für uns nochmal zusammenfassen, jetzt so dieses Beispiel, dieses Szenario. Ein Institut, eine Firma ist im Auftrag unterwegs oder auch ohne Auftrag sammelt Daten ein, um sie schon mal vorhalten zu können. Was sind die Auswirkungen des UIGs, des Umweltinformationsgesetzes, für diese Institutionen und Firmen?
das Umweltinformationsgesetz greift da gar nicht unmittelbar zwischen Firmen und Ämtern, weil es eben zum einen die Behörden verpflichtet, Umweltinformationen zu verbreiten und zum anderen der Öffentlichkeit einen Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen vermittelt, aber in dem Verhältnis zwischen Unternehmen und Behörde nichts regelt, nichts direkt regelt. Allenfalls könnte es einen mittelbaren Einfluss haben, wenn eine Behörde Informationen vorhalten sollte, die ein Unternehmen einsammelt. Aber dann könnte die Behörde sich nicht auf das UIG berufen, um die Informationen von dem Unternehmen herauszuverlangen. Also man könnte eigentlich die Frage ganz ketzerisch mit keine Auswirkungen beantworten.
Tom, danke, dass du das für uns so einsortiert hast. Also in unserer gedanklichen Beste aller Welten wäre es so, dass dank UIG alle Daten bei den Ämtern verfügbar sind. Wir stellen einen Antrag, zack, und wir haben die Daten bei uns. Das ist aber die Realität, die du gerade beschrieben hast. Das heißt, ganz direkt regelt das UIG nichts, aber wir haben ja schon ein paar Wege aufgezeigt, wie es trotzdem für die Antragsteller gehen kann. Gibt es denn trotzdem Anreize für die Firmen, die Daten entsprechend zu liefern? Das heißt, wie können Firmen dazu auch bewogen werden, auf Basis des UIG oder vielleicht sogar trotz des UIG Daten zu liefern?
Ja, genau, das muss man halt trennen. Also auf Basis des UIG, wie gesagt, gar nicht. Aber darüber hinaus werden natürlich Rechtsverhältnisse geschaffen zwischen Landesämtern und Behörden und Unternehmen. Und in diesen Rechtsverhältnissen müssen Behörden darauf achten, dass klar beschrieben ist, was gefordert ist. Und was aber eigentlich häufig das Problem ist, dass sich Unternehmen aus ökonomischen Gründen auf den Betriebs- und Geschäftsgeheimnisschutz berufen und deshalb Daten nicht herausgeben möchten. Das hat ganz oft den einfachen Grund, dass zum Beispiel eine Artenschutzkartierung, die man vor oder während der Beantragung eines Windparks zum Beispiel, Errichtung und Betrieb eines Windparks in Auftrag gibt, die kostet einfach Geld. Und wenn ich diese Artenschutzkartierung 1:1 veröffentliche, dann kann sich jemand anderes, ein anderes Unternehmen, ein Wettbewerber, die zunutze machen und kann Geld sparen und vielleicht ein günstigeres Angebot abgeben. Das heißt, man müsste Anreize schaffen, um das zu umgehen. Da handelt es sich vielleicht um ein systemisches Problem. Man kann sich ja erstmal auf den Betriebs- und Geschäftsgeheimnisschutz berufen, auf Unternehmensseite. Vielleicht sollte man darauf hinwirken, dass seitens der Behörden auch häufiger da mal konkret nachgefragt wird, okay, das ist halt ein Betriebsgeheimnis oder ein Geschäftsgeheimnis. Aber das ist, sage ich mal, ein Thema, das jetzt unser Forschungsdatenmanagement und Biodiversitätsdatenrecht nur am Rande streift.
Jetzt haben wir ja bislang sehr auf die Situation hier in unserem Land geschaut und die spannende Frage ist ja, was sind die Regelungen, wenn ich Biodiversitätsdaten im Ausland erhebe? Das kommt ja nicht selten in den Projekten vor.
Ja, also ich finde es wichtig, dass man sich da nicht nur rechtlich Gedanken macht, sondern auch ethisch und über die ökologischen Standards einhält und beachtet. Aber aus rechtlicher Perspektive greift bei grenzüberschreitenden Fällen das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, die Convention on Biological Diversity, kurz CBD. Die hat drei Hauptziele: die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und die gerechte Verteilung der Vorteile, die sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergeben. Das CBD ist mit seinen derzeit 196 Vertragsparteien das umfassendste und verbindliche internationale Abkommen im Bereich Naturschutz und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. Es gehört wie das Klimarahmenabkommen, das sogenannte UNFCCC, und die Wüstenkonvention, UNCCD, zu den drei völkerrechtlichen Verträgen, die bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 zur Unterzeichnung auslagen. Deutschland ist seit ihrem Inkrafttreten am 29. Dezember 1993 Vertragspartei. Beim Erheben grenzüberschreitender Biodiversitätsdaten muss man sich daher gründlich mit den relevanten Gesetzen zum Schutz der biologischen Vielfalt des Landes auseinandersetzen, in dem die Forschung stattfinden soll. Es müssen alle Genehmigungen eingeholt werden, also wie in Deutschland Artenschutzgenehmigungen, Genehmigungen für Schutzgebiete etc. Und falls die Forschung mit indigener Bevölkerung oder lokalen Gemeinschaften zu tun hat, muss man auch die Zustimmung dieser Gemeinschaften einholen. Speziell für genetische Ressourcen existiert unter dem Dach des CBD das Nagoya-Protokoll. Das zielt darauf ab, den gerechten Vorteilsausgleich bei der Nutzung genetischer Ressourcen zu regeln. Das heißt ABS, Access and Benefit Sharing. Die ABS-Regelungen variieren von Land zu Land und es ist wichtig, bei Beginn der Forschungsarbeit sich über die spezifischen Anforderungen im Land, aus dem die genetischen Ressourcen stammen, die man nutzen möchte, informiert. Speziell für die Genforschung folgt aus dem Nagoya-Protokoll, dass unter Umständen eine Vorabzustimmung des Landes eingeholt werden muss, in dem die Forschung stattfinden soll. Dabei werden unter Umständen Ausgleichsbedingungen zwischen beiden Ländern bestimmt. Das kann beispielsweise Technologietransfer sein, die Bereitstellung der Forschungsdaten oder finanzielle Kompensationen. Aber auch andere Sachen wären denkbar. Es kann zum Beispiel auch eine Auflage erteilt werden, dass man mit einem lokalen Forschungspartner kooperieren muss. Das ist ja aus forschungsethischer und nachhaltiger Perspektive oftmals ohnehin sinnvoll. Und das sollte man eher in Betracht ziehen, wenn man grenzüberschreitend forscht. Zudem folgen aus dem Nagoya-Protokoll Compliance-, Berichterstattungs- und Transparenzpflichten. Forschende Institutionen müssen sicherstellen, dass ihre Aktivitäten im Einklang mit diesen ABS-Regelungen sind, und zwar mit denen des Herkunftslandes. Und sie sind oft verpflichtet, über ihre Aktivitäten und die Nutzung genetischer Ressourcen zu berichten. Zu genetischen Datenbanken und Registern muss Zugang gewährt werden. Und das sind so die grundlegenden Pflichten, die sich aus diesen völkerrechtlichen Übereinkommen ergeben. Aber man merkt, man muss sich wirklich im Detail damit auseinandersetzen, wenn man grenzüberschreitend Daten erhebt, vor allem Biodiversitätsdaten.
Ja, ich denke, damit hast du auch schon den entscheidenden Punkt angesprochen. Also nicht von den lokalen Regelungen oder von den nationalen Regelungen auf die andere Länder schließen, sondern sich sehr dezidiert auseinandersetzen und das Plädoyer dort vor Ort auch Kooperationspartner suchen. Wir hatten bislang ja die Perspektive vor allem der Firmen, die Daten liefern sollen oder aber derjenigen, die Anträge stellen, um Informationen nach dem UIG zu erhalten. Wenn wir jetzt Data Provider haben, also Datenlieferanten, die diese Daten übergehen wollen und können, wie dürfen und können sie denn diese Daten rechtssicher an die Ämter liefern?
Ja, das ist natürlich erstmal das große Thema der Datenlizenzverträge. Also man muss sich da sehr speziell anschauen, was ist für die Datenbank, die man gerade vorliegen hat, wichtig. Was darf mit den Daten passieren? Was möchte man, was mit den Daten passiert, was nicht? Und das muss man dann, wenn keine Standardlizenz passt, en detail in einem Vertrag regeln. Und da muss man sich auch beraten lassen, weil das nicht banal ist. Aber man kann trotzdem ein paar grundlegende Sachen dazu sagen. Wenn man zum Beispiel personenbezogene Daten drin hat, dann würde es sich natürlich anbieten, die zu pseudonymisieren. Wenn man das Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte, der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, da kann man zum Beispiel gewisse Parts schwärzen oder einen eingeschränkten Zugang ermöglichen. Wenn ich zum Beispiel Daten über geschützte Arten habe, die in einem Genehmigungsverfahren für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage oder einen Windpark oder eine Stromtrasse relevant werden, dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, wenn das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betrifft, dass man eine Art Handreichung macht für die Veröffentlichung dieser Daten, wo nicht alle Daten exakt benannt werden, vielleicht nur gewisse verifizierte Personen Zugang zu dem Originaldatensatz bekommen. Und für die Veröffentlichung der Daten, die ja dann oft stattfinden muss, gibt es halt die Möglichkeit, dass man im Zusammenspiel zwischen Behörde und Unternehmen eine Art erklärende, vereinfachende Handreichung macht. Ich bin nicht darüber informiert, inwieweit das schon in der Praxis ist, aber das wird auf jeden Fall stark diskutiert, zum Beispiel bei der medizinischen Forschung. Ich hatte schon das Thema angesprochen, dass man Zugangsstrukturen einrichten kann. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eine vertrauensvolle Dateninfrastruktur einzurichten, wie es zum Beispiel beim NFDI for Bio gemacht wird, dass man gezielt neutrale, objektive Institutionen schafft oder mit einbezieht, die sich um die Verwaltung der Daten kümmern und sich darum kümmern, dass diese Daten nur vertrauensvoll weitergegeben werden. Ein neues Modell wären zum Beispiel halt auch Datentreuhandmodelle, die da gerade in Entwicklung sind, um eben die Möglichkeit zu schaffen, von diesem Spannungsfeld zum Beispiel von Vorhabenträgern, die rechtssicher und damit auch investitionssicher bauen wollen und damit eigentlich ein Interesse daran haben, dass ihre Daten auch zur Behörde gelangen, aber zugleich befürchten, dass ihre Konkurrenten Zugang zu den Daten erhalten, was ihnen wieder einen Wettbewerbsnachteil bringen würde für eine bereits getätigte Investition, dass man eben solche Zugänge wieder ausschließt oder nur unter gewissen Beschränkungen zulässt.
Das finde ich einen hochinteressanten Punkt, weil Datentreuhandmodelle für mich bislang nur im Kontext von sensiblen Daten, also personenbezogenen Daten, aus dem Bereich Sozialwissenschaften in Erscheinung getreten sind, aber das muss erstmal nichts heißen. Insofern finde ich das doppelt interessant, dass auch hier für dieses Spannungsfeld, was wir hier heute aufgemacht haben, möglicherweise auch Datentreuhandmodelle gut helfen könnten, um weiter die Verfügbarkeit von Daten zu erhöhen. Jetzt hattest du ja aufgezeigt, Tom, dass beispielsweise der Weg von Handreichung und anderen Unterstützungsformaten ganz gut wäre, um gerade auch die Firmen dazu zu ermutigen, Daten zu liefern. Vielleicht könnten wir nochmal an der Stelle zusammenfassen, wie unsere Partner in den Landesämtern dann sowohl den Firmen als auch den Ehrenamtlichen, die ja durchaus auch in diesem Bereich unterwegs sind, vermitteln kann, dass solche Datenlieferungen gut vertretbar sind.
Ja, gerne. Das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Das ist natürlich nicht zu denken ohne die aktuelle politische Lage. Da muss ich kurz ausholen zumindest. Also wir haben ja eine verschlafene Energiewende, wir haben die Klimakrise, wir haben dazu jetzt noch die Energiekrise. Das heißt, es besteht an sich ein hoher Beschleunigungsdruck auf die Transformation der Industrie, des Transportwesens, des Gebäudesektors und eben auch der erneuerbaren Energien. Und auch wenn die Interessen von Umwelt- und Naturschützern und zum Beispiel Energieversorgungsunternehmen auf der anderen Seite, die zum Beispiel Windparks errichten wollen, oft widerstreitend sind, gibt es da ja auch Gemeinsamkeiten, auf die man hinweisen kann. In dieser Gemengelage profitiert ja der Natur- und Artenschutz auch davon, wenn man effektiv und schnell zum Beispiel Windparks und die nötigen Stromtrassen umsetzt. Und andersherum profitieren die Vorhabenträger davon, wenn eine gute Datenlage im Hinblick auf die gefährdeten Arten zum Beispiel vorliegt, weil nichts ist ja schlimmer für einen Vorhabenträger, als wenn kurz vor Erteilung des Genehmigungsbescheides oder des Planfeststellungsbeschlusses für ein großes Vorhaben bekannt wird, dass in einem wichtigen Bereich dieses Vorhabens ein großes Vorkommen noch nicht entdeckter sensibler Arten sich befindet. Das kann dazu führen, dass dann ein Rechtsstreit entsteht, der verloren geht und dass vielleicht das ganze Genehmigungsverfahren von neuem aufgerollt werden muss. Das heißt, es können viele Jahre ins Land gehen, bis das Vorhaben dann umgesetzt werden kann oder vielleicht kann es auch gar nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden. Das wirkt sich ja wiederum auf die Investitionssicherheit aus. Also in dem Moment, wo viele Vorhaben wegen Artenschutzproblemen stark verzögert werden oder sogar scheitern, gibt ja keine Bank mehr ein Darlehen zur Umsetzung des Vorhabens. Das heißt, es ist eine recht komplexe Situation und es wäre sicherlich sinnvoll, den Akteuren in diesen Verfahren zu vermitteln, was man ja teilweise auch Gemeinsamkeiten hat, insbesondere wenn es um die vertrauensvolle zur Verfügungstellung von Artendaten geht. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass natürlich Wertschätzung für das Ehrenamt aufgebracht werden muss. Daher kommt ja auch der Name Ehrenamt, nicht, dass man diesen Personen die dafür gebührende Ehre auch zukommen lässt. Das kann man zum Beispiel damit bewerkstelligen, dass man die Personen auch nennt, die die Daten gefunden haben oder Fundorte zur Verfügung gestellt haben. Und zum anderen ist es natürlich auch, dass Datenbanken, die durch viel freiwillige ehrenamtliche Arbeit zusammengestellt worden sind, gerade bei den Naturschutzverbänden und den Umweltverbänden, die natürlich auch einen gewissen ökonomischen Wert haben. Und da könnte man auch darüber nachdenken, in gewissen Zusammenhängen auch unmittelbare ökonomische Anreize zu setzen, damit diese Verbände ihre Daten zur Verfügung stellen. Ein Anreiz könnte zum Beispiel sein, wenn es um Daten für einen Windpark oder Ähnliches geht, dass man an den Erlösen beteiligt wird oder dass Ausgleichsflächen zur biologischen Aufwertung zur Verfügung gestellt werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da sind wesentliche Informationen enthalten für Anreize für diejenigen, die aus den Landesämtern heraus sowohl Firmen als auch Ehrenamtliche unterstützen wollen bei diesen Datenlieferungen. Und es ist ja insgesamt ein recht komplexes Gefüge. Das Rechtliche ist die eine Seite, das konkrete Zusammenspiel und das konkrete Vorantreiben von Vorhaben und Prozessen ist ja ein anderes und ich denke, dazu hast du ganz viel aufgezeigt. Insofern haben wir heute einen großen Rundumschlag rund um das Umweltinformationsgesetz und auch noch viele angrenzende Gesetze gemacht, haben auch gelernt, wo es gar kein Hebel ist, das Umweltinformationsgesetz, aber haben gleichzeitig en passant aus meiner Sicht noch viele Vorschläge in den Raum gestellt, wie Landesämter ansetzen können, aber auch weshalb Ehrenamtliche, aber auch Firmen einen Anreiz haben sollten, Daten zu liefern. Ja, und damit endet unser heutiger Podcast, der dritte in unserer Rechtsdschungelreihe. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen, in denen wir unter anderem die institutionelle Perspektive angehen wollen.